Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Kaum vereinbart sind die Ruhetage vor Ostern, die Osterruhe auch schon wieder vom Tisch. Diese Vereinbarung war ein Fehler, so heute Bundeskanzlerin Merkel.
Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ist das so? Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen.
Und rechtzeitig, das heißt in diesem Fall gleich heute, erfolgte die Korrektur, was in weiten Teilen der Wirtschaft für große Erleichterung sorgte. Denn insgesamt hat sie ja schon schwer genug, wie einige Konjunkturprognosen des Tages zeigten. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf die wirtschaftliche Bedeutung des Suezkanals zu den derzeitigen Stau dort eingehen, sowie auch auf die Aufsichtsratssitzung der Bahn schauen werden. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber blicken wir auf das Bundeskabinett, das sich heute mit den Finanzen beschäftigt hat, sprich mit dem Nachtragshaushalt für dieses Jahr, den Eckpunkten für den neuen Etat 2022 sowie der weiteren Finanzplanung bis 2025. Einiges war ja im Vorfeld bereits bekannt geworden. Was jetzt genau auf den Weg gebracht wurde, mehr dazu von Volker Fintermer.
Die Ausnahme von der Schuldenbremse scheint schon zu einer kleinen Regel zu werden, denn die Planungen für den kommenden Bundeshaushalt brechen zum dritten Mal in Folge mit dem Gebot und die Schulden wachsen weiter an.
Sowohl der Nachtrag für den Haushalt 21 als auch die Eckwerte für 2022 sind natürlich weiter von der Ausnahmesituation durch Corona geprägt. Und wie schon angekündigt, werden wir und werde auch ich alles tun, um sich gegen die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen zu stemmen,
betont Finanzminister Olaf Scholz. Dem heute im Bundeskabinett verabschiedeten Entwurf zufolge sind für das kommende Jahr Ausgaben in der Höhe von knapp 420 Milliarden Euro geplant. Davon sollen 81,5 Milliarden Euro über neue Schulden finanziert werden. Nach der Schuldenbremse wären faktisch nur knapp 15 Milliarden Euro erlaubt. Aber die Corona-Pandemie setzt auch da neue Maßstäbe. Erst ab dem Jahr 2023 soll den vorläufigen Planungen zufolge die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder greifen, um die Krise bewältigen zu können.
Ohne diese Maßnahmen wäre der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland viel, viel größer gewesen und viel tiefgreifender. Und all denjenigen, die fragen, wo ist eigentlich der Wumms, kann man nur sagen, das ist der Wumms. Wir haben es geschafft, dass wir eine bessere wirtschaftliche Entwicklung haben als ohne die Maßnahmen, die hier auf den Weg gebracht worden sind.
Auch im laufenden Haushaltsjahr kommt der Finanzminister um einen Nachtragshaushalt nicht umhin. Knapp über 60 Milliarden Euro werden dafür veranschlagt. Das führt zu einem neuen Rekordwert bei der Schuldenaufnahme in diesem Jahr von insgesamt 240 Milliarden Euro. Für Olaf Scholz bleibt das dennoch in einem überschaubaren Rahmen.
Wir rechnen damit, dass die Staatsverschuldung am Ende dieses Jahres auf 75% gestiegen sein wird. Und das ist dann immer noch weniger als am Ende der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise.
Damals lag sie über 82% und heute, so Olaf Scholz, könnte die Schuldenquote immer noch eine der niedrigsten unter den G7-Staaten sein. Außerdem setzen die Finanzplaner auf einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung nach dem Ende der Pandemie, der die Kassen wieder füllen könnte. Der Bund der Steuerzahler kritisiert dagegen die Haushaltspläne als völlig überzogen und indiskutabel, weil, so Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel, auf der anderen Seite Kürzungen bei unnötigen Ausgaben fehlen würden. Der Haushaltsentwurf soll noch vor der Sommerpause von der amtierenden Bundesregierung verabschiedet werden. Aber erst der neu gewählte Bundestag kann das Zahlenwerk im Herbst in Kraft setzen. Gesine Lötsch von der Linken spricht deshalb von einem unehrlichen Haushaltsentwurf, denn Scholz lasse dabei die Frage offen, wer die Rechnung nach der Bundestagswahl im Herbst bezahlen soll.
Volker Fintermer zu den Etatbeschlüssen des Bundeskabinetts. Wie üppig die Steuereinnahmen des Bundes sind, das hängt unter anderem mit der wirtschaftlichen Lage zusammen. Floriert die Wirtschaft, füllt sich auch der Steuersäckel besser als an schlechten Tagen. Wie die wirtschaftlichen Tage werden, dazu gab es heute gleich mehrere Ausblicke, so vom IFO-Institut und vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Beide Institute senkten ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr. Und auch das IMK der Hans-Böckler-Stiftung, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat viel gerechnet in den vergangenen Tagen und heute ebenfalls einen Ausblick vorgelegt, den uns Anja Dobrodinsky vorstellt.
Um 4,9% soll die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr wachsen. Das sagen die Forscher des IMK voraus. Sebastian Dulin, der wissenschaftliche Direktor des IMK, gibt allerdings zu bedenken, dass Prognosen derzeit aufgrund der unberechenbaren Pandemie mit großen Unsicherheiten verbunden sind.
Natürlich kann es passieren, dass eine neue Virusmutation auftaucht, die von dem Impfstoff nicht aufgefangen wird. Es ist auch denkbar, dass die Kontaktbeschränkungen länger anhalten, dass beim Impfprozess etwas schief geht. Dann würde sich auch die Erholung in die Zukunft verschieben und dieses Jahr wäre das Wachstum geringer.
Wie groß er auch sein mag, getragen wird der wirtschaftliche Aufschwung vor allem vom Außenhandel.
Die US-Wirtschaft wird nach dem Konjunkturpaket des neuen US-Präsidenten Biden ein Wachstum von rund 7% erreichen. Das ist das stärkste Wachstum seit den 80er Jahren. China wächst wieder stark und von da kommen Impulse für die deutsche Wirtschaft.
Zudem funktionieren anders als im vergangenen Jahr die Lieferketten und es gibt kaum infektionsbedingte Produktionsausfälle. Auch der private Konsum treibt das Wachstum an, so die IMK-Wissenschaftlerin. Sie rechnen mit einem stark beschleunigten Impftempo ab April und damit verbundenen Lockerungen. Nach den Ferien müssten dafür im Schnitt 670.000 Menschen pro Tag geimpft werden.
Das ist allerdings nicht unrealistisch, denn wir haben derzeit schon in den Impfzentren zeitweise fast 300.000 Personen pro Tag geimpft. Wenn man dann die Hausärzte und die Betriebsärzte dazu nimmt, dann sind auch diese fast 700.000 relativ einfach zu erreichen.
Einen Teil des im Lockdown gesparten Geldes werden Verbraucher ausgeben, wenn die Geschäfte wieder öffnen. Die Arbeitslosenquote wird in diesem Jahr nur leicht auf 5,8% sinken, sagen die IMK-Forscher voraus. Die Prognose des IMK ist deutlich optimistischer als die der Konkurrenz. Sebastian Dulin erklärt, woran das liegt.
Viele der Prognosen, die zurzeit im Markt sind, gehen davon aus, dass auch zum Jahresende, also wenn die Pandemie eigentlich überwunden ist, wenn wir alle geimpft sind, dass dann selbst noch weniger konsumiert wird als vor der Krise. Das halten wir für nicht plausibel.
Für 2022 rechnet das IMK mit einem Wirtschaftswachstum von 4,2%. Auch diese Prognose, so Dulin, ist aber mit Unsicherheiten verbunden.
Die Konjunkturprognose des IMK, Anja Dobrodinsky, berichtete. Und vom IMK zum SVR. Diese Abkürzung steht für Sachverständigenrat. In unserem Fall jetzt geht es um den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Und um genau diese Aufgabe geht es eben auch. Entwicklungen im Gesundheitswesen sollen beobachtet und beurteilt werden. Heute gab es ein Gutachten zur Digitalisierung dieses Bereichs. Johannes Kuhn stellt das Gutachten vor.
Die digitalen Defizite, die durch Corona aufgedeckt wurden, sind nur ein Teil des Problems. Ferdinand Gerlach, Vorsitzender der sogenannten Gesundheitsweisen, bilanziert.
Die Hightech-Nation Deutschland wirkt mit Blick auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens wie ein Entwicklungsland. Es zeigt sich ein dringlicher Bedarf an strukturellen, informationstechnologischen, organisatorischen und rechtlichen Verbesserungen.
Zettelwirtschaft und Faxe müssten ein Ende haben, so das Gremium. Dabei gehe es nicht nur um die fehlende Integration der Gesundheitsämter in den Rest des Gesundheitssystems. Immer wieder gingen Informationen zwischen den einzelnen Sektoren des Gesundheitswesens verloren. Und dieser Informationsverlust mache Behandlungen ineffizienter als nötig. Wolfgang Greiner, der stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats.
Also zum Beispiel zwischen Ambulanten oder dem Hausarzt, Facharzt bis zum Krankenhaus und dann in den Reha und wieder zurück in den ambulanten Bereich. Und diese Ineffizienzen durch Informationsverluste, die wären eigentlich durch ein voll digitalisiertes Gesundheitswesen weitgehend vermeidbar. Andernfalls entstehen Über-, Unter- und Fehlversorgungen.
Der siebenköpfige Sachverständigenrat begrüßt in seinem Gutachten, dass Anfang des Jahres die elektronische Patientenakte eingeführt wurde. Die Patienten müssen dann ihre Informationen nicht mehr auf Speichermedien von Arzt zu Arzt schleppen. Allerdings kritisieren Datenschützer die sogenannte EPA. Viele Ärzte sind mit der Infrastruktur zur Datenübermittlung nicht zufrieden. Die meisten Patienten wiederum wissen noch gar nichts von der Digitalakte. Und viele Funktionen, zum Beispiel die Einbindung eines digitalen Impfausweises, sind noch nicht fertig. Die Sachverständigen wiederum kritisieren etwas anderes, nämlich dass überzogene Datenschutzstandards dazu führen, dass wichtige Daten für neue Auswertungstechnologien fehlen. Datenschutz müsse im Sinne des Patientenschutzes neu gedacht werden, so der Vorsitzende Gerlach.
Dazu bedarf es, denken Sie nur an die Behandlung von Tumorerkrankungen, zukünftig mehr denn je der Auswertung großer, komplexer Datenmengen. Die alte Maxime der unbedingten Datensparsamkeit und strengen Zweckbindung ist nicht zuletzt durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz von der Realität überholt worden.
Gerade in der Corona-Krise hätten digitale Detailinformationen vielen Patienten geholfen, so Ratsmitglied Petra Thürmann von der Universität Wittenherdecke.
Was könnten wir jetzt in der Pandemie machen, wenn wir ordentliche Gesundheitsakten hätten und elektronische Verfügbarkeit in vielen Bereichen? Dann könnten wir zum Beispiel zielgruppenorientierte Impfstrategien aufstellen und müssten nicht einfach nur nach Altersgruppen oder vielleicht Berufen gehen.
Mehr Flexibilität bei der elektronischen Patientenakte würde bedeuten, Menschen müssten bei der Nutzung von Daten aktiv widersprechen, statt ihr wie bislang in vielen Bereichen aktiv zuzustimmen. Andere EU-Länder seien auch Teil der Datenschutzgrundverordnung, aber hier pragmatischer. Auch im Krankenhauswesen könnte die vollständige Digitalisierung die Arbeit effizienter machen, so das Gutachten. Das könne langfristig bis zu 10% mehr Kosten einsparen, wie andere Länder zeigen. Lob gibt es von den Gesundheitsweisen dagegen dafür, dass Deutschland als erstes Land der Welt Apps auf Rezept bezahlt.
Johannes Kuhn und die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und wir bleiben im Bereich Digitalisierung. Die Deutsche Post startet zusammen mit GMX und Web.de einen neuen Service. Und er nennt sich Digitale Kopie. Jörg Sauerwein stellt den Service vor.
Sie haben Post. Die Nachricht vom E-Mail-Postfach kommt deutlich früher als der eigentliche Brief im Briefkasten. Zum Start der sogenannten digitalen Kopie können die rund 35 Millionen Kunden von GMX und Web.de den kostenlosen Service ab sofort in ihrem E-Mail-Konto aktivieren. Allerdings geht es dabei längst nicht um alle Sendungen. Private Briefe, wie zum Beispiel Geburtstagspost, bleiben außen vor. Denn die Umschläge werden nicht geöffnet. Das Angebot betrifft momentan nur Geschäftspost von Unternehmen und Behörden, die ihre Briefe sowieso über große Druckzentren verschicken. Dafür versenden sie den Brief für den Druck auch bisher schon als Datei. Die kann aber jetzt per E-Mail auch als Kopie direkt an den Empfänger gehen. Zum Start sind rund 50 Großversender wie zum Beispiel Vodafone oder Otto und mehr als 10.000 kleinere und mittlere Unternehmen beteiligt, heißt es von der Post. Der Konzern will so die physische und digitale Welt stärker miteinander verbinden. Für die Kunden sollen die Briefe unter anderem besser archivierbar werden.
Jörg Sauerwein zur digitalen Kopie. Gestern noch waren die Erdölpreise deutlich gefallen. So mancher Autofahrer mag sich schon gefreut haben, zumal heute Sprit bereits preiswerter wurde. Aber dann stiegen die Ölpreise wieder. Warum nun? Im Suezkanal ist ein Frachter auf Grund gelaufen und blockiert nun den Kanal. Und das hat Folgen, Björn Blaschke berichtet.
Die Ever Given war in einem für den Suezkanal typischen Konvoi unterwegs, als es offenbar an Bord des Containertransporters zu einem Stromausfall kam. Das teilte ein Logistikunternehmen mit, das auf Seehandel spezialisiert ist. Dann haben vermutlich ein Sturm und schlechte Sicht die Ever Given vom Kurs abgebracht, so die ägyptische Suezkanalbehörde. Osama Arabia, der Chef der Suezkanalbehörde: Das Schiff ging an Kilometer 151 des Kanals auf Grund. 12 Schiffe waren davor bereits durch den Kanal gefahren. Die 2018 gebaute Ever Given, die 400 Meter lang und 59 Meter breit ist, fährt unter der Flagge Panamas, kam aus China und war auf dem Weg nach Rotterdam in den Niederlanden. Die Schiffe vor dem Containertransporter konnten ihre Fahrt ungehindert fortsetzen. Die 15 hinter der Ever Given müssen warten, genau wie alle anderen, die den Kanal passieren wollen. Schlepper versuchen, die Havaristin frei zu bekommen. Sollte ihnen das nicht gelingen, wird die Fracht eventuell auf andere Schiffe umgeladen, um die Ever Given leichter zu machen. Ein Marinehistoriker sagte einem Sender, die Ever Given sei das größte Schiff, das jemals im Suezkanal auflief. Solche Vorfälle seien selten und könnten enorme Auswirkungen auf den Welthandel haben. Der Grund? Der Suezkanal, eine künstliche Wasserstraße, die 1862 fertiggestellt wurde, verbindet im Norden Ägyptens das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Damit ist der Kanal die kürzeste und wichtigste Seehandelsverbindung zwischen Asien und Europa. Sie ermöglicht die Durchfahrt für etwa 12% des gesamten internationalen Seehandels. Laut Suezkanalbehörde passierten im vergangenen Jahr fast 19.000 Transporter oder durchschnittlich 51,5 pro Tag den Kanal, um sich damit die Umschiffung Afrikas zu sparen. Sie transportierten insgesamt mehr als 1 Milliarde Tonnen Fracht. Der Suezkanal ist ungefähr 190 Kilometer lang und erst vor einigen Jahren vertiefte die ägyptische Regierung die Wasserstraße und eröffnete eine 35 Kilometer lange Parallelpassage. Für Ägypten ist der Suezkanal eine Lebensader. Ägypten erklärte, dass das Land durch ihn im vergangenen Jahr 5,6 Milliarden US-Dollar einnehmen konnte, die Summe der Nutzungsgebühren, die Schiffsbetreiber zu entrichten haben, wenn sie durch den Suezkanal wollen. 5,6 Milliarden US-Dollar, das sei Corona-bedingt etwas weniger als in den Vorjahren, macht aber noch immer etwa ein Fünftel der ägyptischen Staatseinnahmen aus.
Björn Blaschke und der noch blockierte Suezkanal. Vom Transport auf dem Wasser zum Transport auf der Schiene, genauer zum Unternehmen, das diese Transporte von Menschen und Waren organisiert, zur Deutschen Bahn, die morgen ihre Jahresbilanz vorlegt. Im Vorfeld tagte heute der Aufsichtsrat und es gab einen alternativen Geschäftsbericht zur Bahn. Einzelheiten zu beiden Punkten von Dieter Nürnberger.
Reibungslos verlief die turnusmäßige Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn AG heute nicht. Zwar gab es mit der Verlängerung der Verträge von drei Vorständen wichtige personelle Entscheidungen, doch wurden gleichzeitig vor allem durch Druck der Gewerkschaften im Gremium ursprünglich geplante Gehaltserhöhungen nicht beschlossen. Konkret der Vertrag von Richard Lutz, des Vorstandsvorsitzenden, soll bis 2027 laufen. Das gleiche gilt für Personenverkehrsvorstand Berthold Huber. Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla soll bis 2025 bleiben. Der ehemalige Kanzleramtsminister und CDU-Politiker erreicht dann das gesetzliche Renteneintrittsalter. Kontinuität also in der Konzernspitze, aber ohne eine 10%ige Gehaltserhöhung, die für 2023 geplant war. Auch in diesem Jahr gibt es für die Vorstände eine Nullrunde. Alles andere wäre in der ohnehin wirtschaftlich angespannten Situation des bundeseigenen Konzerns wohl nicht vermittelbar gewesen, hieß es aus Gewerkschaftskreisen. Morgen stellt die Bahn AG ihre Bilanz 2020 vor. Fest steht, die Folgen der Corona-Pandemie sind tiefrot. Der Verlust wird wohl rund 5,7 Milliarden Euro betragen. Da die Bahn während der Pandemie das Angebot weitgehend aufrechterhielt, die Fahrgastzahlen aber einbrachen, keine überraschende Entwicklung. Doch ist allein die Pandemie für die Verluste verantwortlich? Nein, sagt Winfried Wolf. Er ist Mitautor des bereits heute vorgestellten alternativen Geschäftsberichts des Bündnisses Bahn für alle. Demnach sei der Konzern schon seit längerem in einer Schieflage. Wolf erwähnt beispielsweise die Auslandstochter Arriva, deren geplanter Verkauf bislang nicht realisiert werden konnte.
Allein die Tatsache, dass Arriva ungefähr eine halbe Milliarde Euro Verlust gemacht hat, ist nicht auf Corona primär zurückzuführen. Es gibt eben unter anderem Fehmarnbelt oder Stuttgart 21 riesige Großprojekte, die riesige Summen verschlingen und die im Grunde nicht produktiv sind im Sinne eines besseren Bahnverkehrs insgesamt.
Zu viel Auslandsgeschäft, zu viele teure Großprojekte und eine zudem personell aufgeblähte Führungsebene seien ein Hauptproblem, so Winfried Wolf. Er verweist auch auf den Bundesrechnungshof, der seit Jahren eine Art Wasserkopf, neudeutsch Overhead, im Bahnkonzern kritisiert.
Die Overhead-Leute, also mittleres und höheres Management, die von Jahr zu Jahr mehr werden. Der Bundesrechnungshof sagt, dahinter verbirgt sich primär die Overhead-Funktion, während die Beschäftigtenzahl im produktiven Bereich im Inland von Jahr zu Jahr abgenommen haben.
Morgen dann also die offizielle Bilanz des Bahnkonzerns, der derzeit unter Druck steht. Der Schuldenberg wächst, gleichzeitig muss der Ausbau seiner modernen und vor allem umweltfreundlichen Mobilitätsanbieter gelingen.
Dieter Nürnberger zur Bahn. Der Energiekonzern E.ON hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt. Und diese Vorlage heute, das war die letzte Jahresbilanz von Vorstandschef Johannes Theissen, der zum 1. April in den Ruhestand geht. Und ob man ihn und seine Entscheidungen mag oder nicht, er hat auf jeden Fall im Energiebereich einiges bewegt. Mehr dazu von Jörg Marksteiner.
Eine Woche noch, hat E.ON-Chef Johannes Theissen gesagt, am Donnerstagabend. Dann werde er mit seiner Frau in den VW-Bus steigen und nach Süden fahren. Ins eigene Ferienhaus. Erstmal, vielleicht auch noch weiter, wohin genau, offen. Und wie lange er wegbleibt, auch das wisse er noch nicht so genau. Klar ist nur, das Chefbüro weit oben in der gläsernen Essener E.ON-Zentrale will er ganz sicher nicht mehr ansteuern.
Festplatte erstmal neu formatieren, runterfahren, über viele Angebote nachdenken, aber erstmal Abstand kriegen. Und nicht als Geist über die Kulisse laufen. Also Leo braucht keine Sorge zu haben, dass ich mich jeden Morgen verfahre und ihm klugen Rat gebe.
Denn Leo, Vorstandskollege Leonhard Birnbaum, wird ab April, also am Freitag, sein Nachfolger als Chef von E.ON. Theissen scheidet dann aus mit 61, nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen.
Wenn man die Zahlen hört, über 30 Jahre hat man ja Sorge, dass man abgestaubt wird.
Sagte Theissen heute, der eine ziemlich lebhafte Amtszeit hinter sich hat. Fukushima, Atomausstieg, Energiewende, Kohleausstieg, Streit mit Politik und Gerichten um Milliardenentschädigungen, das alles fiel in seine Zeit als Chef und machte ihn auch zu einem der bekanntesten und nicht immer beliebtesten Energiemanager hierzulande. Zehntausende Stellen fielen in seiner Zeit als Chef weg.
Mit Blick auf meine 11 Jahre in der Konzernspitze möchte ich zum Abschluss sagen, dass natürlich und ganz sicher nicht alles gelungen ist. mich aber vieles doch auch mit Stolz erfüllt.
Gleich mehrfach hat er den aus Feber und FIAC entstandenen früheren Großkraftwerkskonzern radikal umgebaut und dabei auch eigene Überzeugungen korrigiert. 2011, kurz nach Fukushima, betonte Tyson, damals Chef des größten deutschen AKW-Betreibers, vor der damaligen Ethikkommission:
Die Kernenergie als Brücke zu nutzen. Mit Hilfe dieser Brücke und nur dieser Brücke kann auf viele neue Kohle- und Gaskraftwerke in diesem Lande verzichtet werden.
Heute sagt er, kein privates Unternehmen werde mehr in Atomkraft investieren. Zu teuer, zu riskant, politisch zu brisant. Ja, die Energiewende habe er anfangs unterschätzt, dann aber die Chancen gesehen. 2018 kam es dann zur überraschenden Verbrüderung mit dem bisherigen Erzrivalen RWE. Man tauschte Beteiligungen und Mitarbeiter. Seitdem erzeugt E.ON selbst gar keinen Strom mehr. Die 78.000 Mitarbeiter betreiben vor allem Infrastruktur wie Stromnetze und verkaufen Verträge für Strom, Gas und Energielösungen an europaweit 52 Millionen gewerbliche und private Endkunden. Diese Basis hat E.ON auch die Corona-Krise gut überstehen lassen. Tyson verabschiedet sich mit einem Milliardengewinn und steigender Dividende.
E.ON ist pandemie- und wetterfest.
Tyson ließ heute deutlich anklingen, er ist mit sich im Reinen. Ein Job für den Nachfolger wird es aber sein, das auch den Finanzprofis zu vermitteln. Denn der Aktienkurs von E.ON dümpelt eher vor sich hin, während sich der von RWE seit dem großen Beteiligungstausch in etwa verdreifacht hat. Nicht mehr Tysons Problem, was er künftig macht? Jedenfalls irgendetwas anderes als bisher.
Und da bin ich ganz optimistisch, dass mir da über die Zeit was einfällt.
Beraten kann er sich dabei im Grunde mit noch RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz. Denn auch er, der Chef des anderen großen deutschen Energiemultis, verabschiedet sich in wenigen Wochen in den Ruhestand.
Jörg Marksteiner zur Jahresbilanz von E.ON. Kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Und dazu begrüße ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main Claudia Werle, die alles für uns genau beobachtet. Beginnen wir, Frau Werle, doch kurz mit dem Blick auf E.ON. Wie kommt die Jahresbilanz bei den Anlegern an?
Ja, zunächst haben Sie verhalten darauf reagiert, aber immerhin jetzt die Aktie doch 1% im Plus.
Kommen wir zum Gesamtmarkt. Die Ruhetage vor Ostern sind vom Tisch. Weite Teile der Wirtschaft zeigen sich erleichtert. Die Anleger an der Börse auch?
Der DAX ist heute den ganzen Tag im Minus, fällt um 0,3% auf jetzt 14.613 Punkte. Wir dürfen ja nicht vergessen, in einzelnen Branchen, in einzelnen Unternehmen gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen. In vielen Industriebetrieben wird gearbeitet. Die Nachfrage nach Produkten made in Germany ist groß im Einzelhandel. In weiten Teilen des Dienstleistungssektors sieht es halt ganz anders aus.
Hat diese Mollstimmung auf dem Aktienmarkt zu einer verstärkten Nachfrage bei Staatsanleihen und oder bei Gold geführt?
Die Umlaufrendite ist von minus 0,39 auf minus 0,41% gesunken. Gold ist ja etwas teurer geworden wieder. Die Feinunze jetzt bei 1.736,84 $.
Wie entwickelte sich der Euro?
Der gibt deutlich nach, kostet nur noch 1,1833 $. Ich denke, das spielt mit eine Rolle, wie schnell Impfungen hierzulande in großem Stile durchgeführt werden können und damit natürlich die Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung.
Nach der Meldung über den blockierten Suezkanal zog ja der Ölpreis gleich an. Wie ist die Lage hier aktuell?
Der Suezkanal gehört zu den wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Ein Nadelöhr. Ohne diesen Kanal müssten Frachter aus Asien um ganz Afrika herumfahren, was viel, viel Zeit und auch Geld kosten würde. Rohöl wird auf diesem Kanal transportiert, aber auch viele andere Importwaren nach Europa. Und wenn halt Ölschiffe liegen bleiben aufgrund dieses auf Grund gelaufenen Frachters, dann fehlt der Nachschub, dann fehlt ein Teil des Nachschubes. Die Ölpreise leicht gestiegen. Ölsorte Brent am Nachmittag fast 5% im Plus. Amerikanisches Leichtöl wird jetzt mit $60,76 das Fass gehandelt.
Kommen wir noch zum Blick auf Einzelwerte beim Aktienhandel. Weitere Einzelwerte, E.ON, hatten wir ja schon. Der Chipkonzern Intel hatte mitgeteilt, viel Geld in die Hand zu nehmen, um mehr Halbleiter als bisher auf den Markt zu bringen. Wie kommt die Nachricht bei den Anlegern an?
Ja, es geht um 20 Milliarden US-Dollar, die Intel in die Hand nehmen will, um die Produktion auszubauen, um die Auftragsfertigung, um da einzusteigen. Hintergrund ist die weltweite Knappheit von Halbleitern. Nicht nur in der Autoindustrie, auch in vielen anderen Bereichen setzt man ja auf Digitalisierung und Automatisierung. Und dafür braucht man Chips. Die Intel-Aktien am Nachmittag an der Technologiebörse Nasdaq, ja, sie haben die Tagesgewinne wieder abgegeben, stehen jetzt leicht im Minus.
Und kurz noch, die Commerzbank hat ihren Geschäftsbericht vorgelegt. Hat er was bewegt?
Dass rote Zahlen in den Geschäftsbüchern stehen, kommt nicht unerwartet. Die Aktien fast 1,5% im Plus. Dahinter steckt die Hoffnung, dass es besser wird.
Claudia Werle und der heutige Tag an der Börse in Frankfurt am Main. Meine Kollegin Anne Seidel begrüßte dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über das Literaturarchiv der Zukunft. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.